Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend.
Ich würde gerne heute erstmal mit dem Thema I Ching abschließen wollen, dass wir so ein bisschen der einen Seite wieder diesen Schwerpunkt der Idee der Veränderung im Hinterkopf haben. Das heißt, dass offensichtlich die gesamte chinesische Philosophie oder der Großteil der chinesischen Philosophie auf dieser Idee, dass es nichts Fixes gibt, dass sich alles permanent verändert, aufbaut. Und das I Ching, also einer der ältesten Texte, auf den sich alle großen chinesischen Philosophien beziehen, in unterschiedlicher Art und Weise diesen Aspekt natürlich im Vordergrund hat und diesen Veränderungsprozess in 64 Aspekte unterteilt hat, wobei jeder dieser 64 Aspekte nochmal in 6 unterschiedliche Aspekte unterteilt werden kann. Wir hatten das letzte Mal ja die unterschiedlichen Art und Weisen, wie man das I Ching interpretieren kann, uns angeschaut. Also einmal als Gesamtzeichen. Und da hätte ich gesagt, das ist so eher ein meditativer Ansatz, was eher wahrscheinlich in die Richtung des Daoismus geht. Bei diesem meditativen Ansatz kann man natürlich auch die einzelnen Entwicklungsstadien eines Zeichens sich anschauen. Also ich erinnere an den Drache, kleiner Drache, größerer Drache, dann Drache irgendwie vollkommen daneben, wenn es zu viel ist, beim ersten Zeichen. Und das letzte Mal haben wir uns dann noch eine weitere Betrachtungsebene angeschaut, also zwischen den Trigrammen, aus denen ja jedes Hexagramm aufgebaut ist. Das heißt, 2 Trigramme machen ein Hexagramm aus. Und die Dynamik zwischen diesen beiden Trigrammen kann man sich auch nochmal anschauen. Also man hat da viele Möglichkeiten zu interpretieren. Der eine Aspekt ist, dieses Zeichen anzuschauen, ein bisschen das dazu zu lesen und das dann auf sich wirken zu lassen. Der andere Aspekt ist, dieses Buch als Weisheitsbuch in dem Sinne zu nehmen, dass man diese Zeichen benutzt, um an sich konkret zu arbeiten. Und zwar im konfuzianistischen Sinne. Was ich ja auch gesagt habe, ist, dass dieser Orakeltext ist eigentlich erst durch die konfuzianistischen Kommentare, den 10 Flügeln, Anfang der Han-Dynastie als philosophischer Text aufgewertet worden. Es gibt jetzt einige Stichworte, die uns auf unserer Reise durch die chinesische Philosophie begleiten werden. Das eine Stichwort habe ich schon gesagt, das ist die Idee der Veränderung. Es gibt noch ein anderes Stichwort, was ich wichtig finde, das ist der Weise. Also die Person, die in Harmonie mit dem gesamten Kosmos sich bewegt. Und das ist ja so auch eine Idee des I Ching, dass das I Ching, wenn man es als Orakel benutzt, eine Situation darstellt und dann die verschiedenen Optionen darstellt, die man hat, wie man in der Situation reagieren kann. Und da gibt es Reaktionen, die in stärkerer Harmonie mit dem Gesamtgeschehen sind. Und dann gibt es natürlich Reaktionen, wo man gegen den Strom arbeitet. Insofern ist dann das I Ching ein Hilfsmittel, wirklich sich die Situation oder die Reaktionsweise herauszunehmen, dass man mit dem gesamten Kosmos eins ist und in den Fluss der Dinge kommt und dadurch positiv in der Welt ist. Insofern ist es eine Art von Manipulationshilfsmittel, um optimal in der Situation reagieren zu können. Das heißt, es hat so einen funktionalen Aspekt, die Orakelpraxis. Der Weise ist per Definition derjenige, der in Harmonie mit dem Gesamten ist, beziehungsweise im Fluss mit dem Gesamten ist. Ich habe jetzt 3 Zeichen für heute mitgebracht. Ich beginne aber mit dem Hexagramm 51 und das habe ich so übersetzt mit Erschütterung. Das sieht ungefähr so aus. Das ist eine Situation, wo alles zusammenfällt, wo nichts mehr in der Ordnung ist, wo man denkt, die Welt geht unter. Das könnte so ein Bezug zu unserer aktuellen Weltlage sein. Im Hintergrund ist natürlich immer die, dass sich die Dinge ändern. Das heißt, es gibt gute Zeiten und es gibt nicht so gute Zeiten. Das Bild ist der Donner. 2 Donnersymbole verbinden sich. Bewegung ruft Bewegung hervor. Und aus einer Bewegung entstehen viele Bewegungen. Doch alle Bewegungen gehen letztlich auf eine einzige zurück. Daher nennt man es den Donner. Okay. Das Ziel ist jetzt übertragen auf unsere Praxis, ist, wenn die Dinge alle außer Rand und Band geraten, irgendwelche tragische Situationen eintreten, dass man dann auch in so einer Situation üben kann, gelassen und ruhig und im eigenen Schwerpunkt zu bleiben. Auch hier besteht die Praxis, wie in allen anderen Situationen, die Dinge wahrnehmen, im eigenen Schwerpunkt bleiben und aus dem eigenen Schwerpunkt zu handeln. Und zwar situationsadäquat. Schwierige Situationen sind oft eine Möglichkeit, mal zu schauen, wie weit sind wir mit unserer eigenen Praxis. Wenn alles super läuft, dann gut drauf zu sein, ist keine große Kunst. Wenn aber die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder laufen, dann noch bei sich zu bleiben und sich nicht von dieser Dynamik des Chaos wegtragen zu lassen, da zeigt sich, wie stabil unsere eigene Praxis ist. Insofern sind unangenehme Situationen ein gutes Übungsfeld, um unsere Praxis zu festigen. Unser Ziel ist ja nicht, in irgendeinem rosaroten Himmel zu leben, sondern unser Ziel ist, mit jeder auftauchenden Situation konstruktiv wertschätzend umzugehen. Leider gibt es halt auch Situationen, die sind nicht so super. Und da können wir üben, konstruktiv wertschätzend damit umzugehen, beziehungsweise zu üben, im eigenen Schwerpunkt zu bleiben, in der eigenen Klarheit zu bleiben, in der eigenen Ruhe zu bleiben. Als zweites Zeichen, was sich daraus dann entwickelt oder entwickeln kann, habe ich das Zeichen Nummer 52 genommen und das habe ich übersetzt mit innehalten. In jeder Situation haben wir immer die Möglichkeit, kurz innezuhalten. Und wenn ihr euch erinnert, beim MBSR-Kurs ist das die Stoppübung. Das Innehalten hilft uns, wieder in den eigenen Schwerpunkt zurückzukommen, in die eigene Klarheit zurückzukommen, einfach zu schauen, was passiert da eigentlich. Was passiert in mir, was passiert aus mir, wie reagiere ich, welche Gewohnheitsmuster klicken da im Moment gerade ein. Innehalten ist eine klassische Unterbrecherübung. Ich unterbreche das momentane Muster, in dem ich vielleicht reagiere und gebe mir die Möglichkeit, einen Schritt zurückzugehen, in meinem eigenen Schwerpunkt zurückzukommen und dann aus dem Schwerpunkt konstruktiv zu handeln. Dieses Innehalten ist in diesen chinesischen Ansätzen einer der wesentlichen Punkte, also immer wieder zurück zu sich selbst zu kommen, um dann im nächsten Schritt, und das wäre das dritte Zeichen, das ist die Nummer 11 und das heißt innere Stille. Und die innere Stille ist einer der wesentlichen Begriffe, die uns in weiterer Folge begleiten werden. Die innere Stille, die Basis dafür, dass wir überhaupt Dinge mitbekommen. Wenn wir in diesem Alltagstrubel permanent aktiv sind und das machen und das machen, dann sind wir so im Außen orientiert, dass wir nicht mitkriegen, was in uns selbst passiert. Im Buddhismus wird es zwar nicht als innere Stille benannt, aber als Gelassenheit, was auch eine Form von innerer Stille ist. In den chinesischen Ansätzen gibt es diesen Begriff der inneren Stille. Das ist die Voraussetzung für jede Art von Entwicklung. Und wenn ihr euch erinnert, kann man zwei Wege unterscheiden, wie man glaubt, zu innerer Gelassenheit, zu innerer Zufriedenheit zu kommen. Der eine Ansatz ist der, der am verbreitetsten ist. Das ist der Ansatz, im Außen zu suchen. Das heißt, wenn ich viele Dinge habe, habe ich die Idee, dass ich dann glücklich werde. Wenn ich viel Anerkennung bekomme, habe ich die Idee, dass ich dann glücklich bin. So kann man sein ganzes Leben nur ins Außen projizieren und versuchen, viel Anerkennung, viel Geld zu scheffeln. Und man wird aber merken, dass man eigentlich in so einer Art Hamsterrad ist und diese Orientierung nach außen nicht wirklich zu innerer Zufriedenheit führt. Der andere Weg ist der, den wir gehen, ist der Weg nach innen. Innere Zufriedenheit entsteht durch die Art und Weise, wie ich mit äußeren und inneren Situationen umgehe. Das wird auch in diesen chinesischen Ansätzen so definiert und findet sich schon in I Ching und findet sich dann auch weiter bei Konfuzius, die Arbeit mit Texten. Und auch da geht es nicht um viele Texte zu lesen, sondern da geht es darum, die Texte auf sich wirken zu lassen und dann mal zu reflektieren, welche Bedeutung hat dieser Text für meinen Alltag oder für meine eigene Praxis. Es geht auch hier um Tiefgang und Tiefgang entsteht nur, wenn ich in Kontakt mit meiner inneren Stille bin. In diesem äußeren Trübel kann ich schlecht Dinge auf mich wirken lassen. Aus buddhistischer Sicht, eigentlich ist es kein wirklich buddhistischer Begriff, aber es kommt immer so im buddhistischen Rahmen vor, diesen Aspekt der inneren Weisheit. Manche übersetzen es mit Buddha-Natur. Und auch hier ist diese innere Dimension, die eigentlich immer weiß, was richtig ist oder was in einer Situation, welche Handlung angemessen ist, diese innere Stimme ist nur hörbar, wenn wir innerlich ruhig werden. Insofern ist auch hier die innere Stille Voraussetzung, um aus buddhistischer Sicht Kontakt mit unserer Buddha-Natur zu haben und dann auch diese innere Stimme zu hören und ihr Folge zu lassen. Das sind so die drei Sachen, die ich eigentlich mitgebracht habe. Und mehr habe ich da eigentlich jetzt nicht so richtig zu sagen. Vielleicht lassen wir es für heute so stehen. Danke.